hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Total froh, dass wir Graziano hier haben. Gib ihm mal einen Applaus, Graziano Gandhi aus Karlsruhe. Er ist direkt angereist für uns und startet auch gleich los. Ich will ganz kurz erzählen, Graziano ist ein guter Freund von mir. Ich kenne dich jetzt schon einige Jahre, habe ihn in Buchen kennengelernt und es ist richtig stark. Er ist Pastor von einer größeren Gemeinde in Karlsruhe. Und als ich mal da zu Besuch war, bei dir im Gottesdienst, ich kam hinten rein, der Gottesdienst hatte schon angefangen, Lobpreis war am Laufen. Das vergesse ich nie, nein, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ich kam rein, ganz heimlich hinten, habe mich hingesetzt und irgendwie hat Graziano bemerkt, dass ich gekommen bin. In dieser riesigen großen Gemeinde hat er ein Auge dafür, wenn sich einer noch hinten reinschleicht. Richtig interessant. Und ich kam und der Gottesdienst ging los und dann sollte die Predigt kommen und dann stellte sich Graziano vorne hin und sagte, in Italien. Wenn ein Pastor aus einer anderen Gemeinde zu dir zu Besuch kommt und wenn er sogar erst später noch zum Gottesdienst dazukommt, da wusste ich schon, oh oh, was kommt jetzt? Dann musste er nach vorne kommen und ein Grußwort oder die Predigt halten. Ne? Und wo zwei Italiener in einem Raum sind, da ist Italien. Also Andi, komm nach vorne und dann war es geschehen. Und dann musste ich predigen, dann habe ich gepredigt bei dir und das war richtig stark. So, Graziano, danke, dass du gekommen bist und uns in dem Thema hier richtig mit reinnehmen willst. Begeistert. Es geht um den Heiligen Geist, es geht um seine Gaben, es geht um die Taufe im Heiligen Geist. So, Graziano, du darfst durchstarten und loslegen.
Dankeschön, mein Lieber. Ja, diese Geschichte kann er nicht vergessen. Ja, aber ich hab das sehr oft in Italien erlebt. Soll ich da hier was demonstrieren mit den Gläsern? Das bräuchte ich für morgen, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich bestellt. Lieber machen wir die Flasche hier weg. Ja, danke, ein Gläschen, ja. Ja, mit dem Heiligen Geist ist es genauso, was jetzt gerade passiert. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wobei wir haben, also erstmal zunächst, Andi, vielen herzlichen Dank für deine Freundschaft, für deine Liebe zu mir. Ich liebe dich auch. Und auch für die vielen Jahre, die uns verbinden, in Buchen. Ich erinnere mich sehr gerne an diesen Dienst zurück. Es war sehr stark, gerade auch unter jungen Menschen. Und jetzt sind es sehr viele Jahre, wo wir sind nicht immer zusammen, aber die wichtigsten Etappen unseres Lebens, ob es bei dir ist oder bei mir, die kriegen wir irgendwie mit und wir begleiten sie erstmal im Austausch, dann im Gebet, dann im so Rat, wo es nötig ist, aber besonders in Diensten. Der Andi hat ja auch schon einige Dienstorte hinter sich und jedes Mal, also wo immer er ist, da, und unmittelbar, sobald er da ist, dann holt er mich dazu, auch zu diesem Thema. Ne? Und das ehrt mich sehr und ich bin sehr, sehr dankbar und berührt davon. Ne? Jetzt kriegst du noch einen besonderen Umarmung. Ja, und seine liebe Frau, das war eine Gebetsaufgabe, mein lieber Mann. Das war eine Gebetsaufgabe. Das war so eine der Etappen seines Lebens. Ich suche eine Frau. Ja, jetzt. Wo sollen wir sie herkriegen? Aber Gott hat überbitten und verstehen dir so eine wunderbare Frau geschenkt. Also herrlich, es ist wunderbar. Ich freue mich darüber. Ja, ich bedauere nur, dass meine Zeit sehr limitiert ist heute. Wie gesagt, ich hätte gerne, ihr habt so ein schönes Städtchen, Miltenberg. Ich wusste gar nicht, dass es so schön ist. Ich bin hier reingefahren, nachdem ich von den Alpen kam. Das sind doch die Alpen hier bei euch, ne? Wenn man so runterfährt. Aber ich glaube, die Römer waren in Miltenberg, ne? Siehste, das weiß ich noch ein bisschen. Aber so habe ich mich gefühlt, ein Römer, der einfach kommt runter und dann dieses schöne Tal. Und der ist es, was ist das? Das ist, ja, aber wie heißt euer Fluss? Das ist der Main. Ich habe ja am Main gelebt, ja mehr als 15 Jahre in Frankfurt. Frankfurt am Main. Daher habe ich diesen Fluss wiedererkannt. Ja, und auch so ein Bild des Flusses. Es gibt so viele Bilder, die den Heiligen Geist in der Bibel beschreiben. Ich kann mich erinnern, es war 1991, wo ich die Abschlussprüfung, die mündliche Abschlussprüfungen halten sollte im theologischen Seminar Beröhr. Ich war so aufgeregt, habe so Lampenfieber gehabt und hat auch ein Blackout. Und die einfache Frage, nenne mir Symbole des Heiligen Geistes, konnte ich nicht beantworten. Aber einer der fünf Prüfungsmitglieder, das war der Rabbi Lukas, so haben wir ihn genannt, ein sehr väterlicher Typ in der Schule dort, in der Bibelschule, schön korpulent. Und zuvor hat er mir gesagt, Graziano, wenn du irgendwie einen Blackout hast, weil er kannte mich, schau mich an, guck mich an. Und ich versuche mit dir zu kommunizieren. Okay, dann kam diese Frage, Symbole des Heiligen Geistes. Mein Gott, schnell gucke ich den Rabbi Lukas an und er saß so mit seinen Händen auf seinem Bauch, da machte er. Ich gucke da hin, der. Und die Prüfungskommission fing an, ihr Brillen so auf Halbmast zu stellen, ja, weil so eine einfache Frage. Und gerade für Pfingstler. Und plötzlich hatte ich die Offenbarung. Taube! Ich habe die Taube da wieder erkannt, ja. Und alles applaudiert. Und dann floss es dann wie ein Fluss. Ja, Taube, Feuer, Wasser, Öl, Wind, Sturm. Boom, dann kam das alles. Hauch, Lebenshauch. Und das, all diese Symbole beschreiben das Wirken des Heiligen Geistes, beschreiben den Heiligen Geist selber. Und jetzt, ich weiß nicht, was die Erwartung heute Nachmittag ist. Ich bin ja gerufen worden, über die Taufe im Heiligen Geist zu sprechen. Das ist eine Baptistengemeinde. Übrigens, klassisch baptistisch, eure Taufbecken sind einfach nicht zu toppen. Ja. Die sind nicht zu toppen. Wirklich, also ich bin immer begeistert von der zentralen Position des Taufbeckens in einer Baptistengemeinde. Nennt ihr euch so? Aber das ist doch die Baptistengemeinde. Das ist die Baptistenbewegung, genau, genau. Okay, und jetzt weiß ich nicht, kann ich einfach so frei reden über die Taufe im Heiligen Geist? Und das unterscheidet ja die Baptisten von den Pfingstlern. Und vor, keine Ahnung, 20 Jahren war das noch etwas, ein sehr mit Spannung geladenes Thema. Ne? Der ältere Bruder unter uns, der Vater in Christo, nein, man sagt so, das weiß ich. Und deswegen, ich weiß nicht, was ist denn eure Erwartung bei euch? Ich weiß, euer Pastor ist erfüllt im Heiligen Geist und alles. Aber was ist denn die Erwartung da? Wollen wir das nur in Theorie hören erstmal und dann schauen wir mal, ob wir in die Praxis gehen? Ja. Wie ich es mache, wird es gut sein. Okay, nee, aber ich will es gerne ein bisschen so ab. Sind alle hier von dieser Gemeinde oder gibt es auch Gäste von auswärts? Hallo? Okay. Von welcher Gemeinde? Gar keine. Okay, dann schnuppern Sie heute hier rein. Zu Besuch. Okay, herzlich willkommen. Gut, aber sonst, alle anderen sind dann hier. Okay. Gut, dann, wie machen wir das, Andi? Soll ich ein bisschen über den Heiligen Geist sprechen? Hast du in diesen letzten Wochen was in dieser Richtung gemacht? Ja, aber was hast du für Themen gehabt? Die Person des Heiligen Geistes. Ja? Okay, dann werde ich das ganz kurz nur so berühren und dann gehen wir dann zum eigentlichen Thema. Weil es ist sehr wichtig, immer wieder die wichtigste Person zum Thema Taufe im Heiligen Geist, es geht hier um den Heiligen Geist. Der Täufer ist Jesus. Das ist kein Pastor, wie bei der ganz normalen oder bei der Glaubenstaufe, sondern Jesus. Und das Neue Testament gibt uns ein Bild und eine Lehre zum Thema Taufe im Heiligen Geist. Zunächst einmal der Heilige Geist als Person. Ihr wisst, dass Jesus zum Beispiel in Johannes Kapitel 14, Vers 16, jetzt weiß ich nicht, ob die vielen Stellen auch kommen. Ja, gut. Jawohl. Also der Heilige Geist als Person, wer bedient das gerade? Hinten. Okay, wie heißt du, Bruder? Lothar. Okay, pass auf, ich mache das dir ganz gleich. Johannes 14, Vers 16, vielleicht findest du es irgendwo. Und Jesus sagt, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, geben, dass er bei euch sei und dass er bei euch bleibe bis in Ewigkeit. Bis in Ewigkeit. So, dieses Wort Beistand beschreibt eine Person. Ich sage das immer wieder und betone es, weil wir theologische Meinungen gerade an diesem Punkt finden, wo man meint, dass der Heilige Geist nicht eine Person ist, sondern es ist die aktive Kraft Gottes. Also immerhin hat es was mit Gott zu tun und mit Kraft zu tun. Aber der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Und die Dreieinigkeit, die wir bekennen, auch als Baptistenchristen, diese sagt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind drei unterschiedliche Personen, die ein Gott wiedergeben. Das ist aber nicht unser Thema, um das ein bisschen zu knacken, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Jesus verspricht nicht eine Kraft, die kommt, sondern eine Person. Und er nennt ihn Beistand. Und das Wort Beistand in der griechischen alten Sprache wird mit Parakletos wiedergegeben. Und wir finden auch in dem Wort anderen, an meiner Stelle einen anderen Beistand. Dieses andere ist eigentlich nicht von einer anderen vollkommenen Art, sondern es ist aus derselben Art im Griechisch. Ist für das Wort anderen zwei Worte, das war das Heteron, da kommt das Hetero her, und das Wort Alon. Und im Grundtext steht an dieser Stelle Alon und nicht Heteron. Ja? Also Alon, einer, der dieselbe Art hat. Und das ist typisch in der gesamten Lehre von Jesus, wenn er über den Heiligen Geist spricht. Er sagt immer, er nimmt von meinem und gibt es euch. Er nimmt von meinem und offenbart es euch. Er wird euch führen in den Dingen, die mich betreffen, hat Jesus gesagt. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem Holz eines Stammes und mit diesem gleichen Holz verschiedene Gegenstände gemacht werden können. Das ist sehr wichtig, gerade in der Lehre über die Person des Heiligen Geistes. Es ist letztendlich der Geist Christi. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu, ist der Geist des Vaters. Es ist der Geist des dreieinigen Gottes. Sie haben zwar unterschiedliche Aufgaben, aber sie sind eins. Und derselben Art. Und deswegen, bei allem Respekt vor anderen christlichen Kirchen, das ist die klassische Bibelstelle, wo man versucht, den Heiligen Vater, den Papst, in diesem Vers hineinzubringen. Und daher kommt auch dann das Verständnis, was aber biblisch nicht festzuhalten ist, dass der Heilige Stuhl, der Heilige Vater, der Stellvertreter Christi ist auf Erden. Das ist der Vers, der quasi das belegen soll. Aber im Kontext und in den Versen drumherum spricht Jesus nicht von Menschen, sondern er spricht von einem anderen Beistand, der ein Teil von ihm ist. Aber und dann sagt er das auch, das ist der Geist, der Heilige Geist, der die Menschen nicht sehen können, aber die, die an ihn glauben, ihn auch empfangen. Im Vers 16, im Kapitel 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Okay? Also der Parakletos ist nicht mal die Gemeinde Jesu auf Erden. Und schon gar nicht der Papst. Der Parakletos ist der Heilige Geist. Nachdem der Herr Jesus verherrlicht wurde, und die Verherrlichung Christi hat zwei Aspekte, und zwar die Verherrlichung seiner Auferstehung und die Verherrlichung seiner Himmelfahrt. Die Himmelfahrt ist die Verbindung der Herrlichkeit Jesu in der Vollendung. Und danach, nachdem, sendet er den Heiligen Geist. Und das haben wir zu Pfingsten im Jahre 30 erlebt. Das hat die Christenheit erlebt, das haben die Gläubigen erlebt. Und da komme ich noch hin. Nun, es sei gesagt, dass der Beistand, der Parakletos, oder aus der altgriechischen Sprache, das Wort Parakletos, kann man am meisten mit dem Wort Tröster übersetzen. Hat aber noch mehr Bedeutungen. Wir dürfen das nicht nur in den Wort Beistand und Tröster begrenzen, sondern wenn man die altgriechische Sprache, keine Ahnung, die Leute haben Zeit gehabt, weil in der Erfindung dieser Sprache, weil mit einem Wort haben die so viele Bedeutungen hineingelegt. Zum Beispiel, hast du das schon gelernt? Nein. Weil ich will mich nicht wiederholen. Das ist es. So, zum Beispiel Parakletos, haben wir nur Bibelstellen? Ich hatte auch in der Präsentation ein paar Dinge. Ja, geh mal gucken. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Ich hatte außer Bibelstellen auch andere. Aber ihr schreibt ja alle schön mit und einige merken sich das. Parakletos kann man auch mit Anwalt übersetzen. Anwalt, das heißt, er ist die Seite von Jesus. Jesus sagte, ich werde euch nie alleine lassen. Auch wenn ich weggehe, ich werde immer bei euch sein. Entschuldigung. Du bist 40 Tage nach Ostern in den Himmel gefahren. Wie kannst du denn bei uns sein? Und er meinte sein Geist. Sein Geist bringt die Gegenwart Jesu in unser Alltag, in dieser Kirche heute Nachmittag, in unser Herz, in unser Haus, in unsere Lebensgeschichte. Und die Eigenschaften von Jesus und seine Gegenwart bei uns sind viele. Sie trösten uns, sie stehen uns bei, wenn wir Hilfe brauchen, also ganz praktisch der Helfer, aber auch Anwalt, weil die Christen leiden sehr drunter unter der ständigen Anklage des Teufels. Und der Teufel erscheint nicht und sagt, so, jetzt klage ich dich an. Das hat ganz andere Dimensionen, wo er uns anklagt von den inneren Kämpfen heraus, aus unserem Gewissen heraus, aus unserer Erinnerung heraus. Und so werden wir irgendwie, wie soll ich sagen, wir werden dann schwach gemacht. Aber Jesus durch seinen Geist ist unser Anwalt und der Parakletos ist unser Anwalt. Er wird unseren Rechtsstreit führen, er wird einfach uns darin begleiten und sagen, hör mal, lass mich reden in der Gegenwart des Vaters. Er ist aber auch der göttliche Trainer. Dieses Bild gefällt mir. Parakletos bedeutet auch Trainer. Ein Coach. Es ist der Heilige Geist, der uns die Disziplinen der Nachfolge beibringt. Es muss so sein, weil wenn wir versuchen, sie uns selber beizubringen, dann werden wir schnell religiöse Menschen. Gott liebt das Herz und nicht die herzlose Handlung. Bitte merken wir uns das. Herzlose Handlungen oder herzlose Werke, auch fromme Werke, sind religiöser Natur. Und sie gefallen Gott nicht. Sie gefallen höchstens dir selbst, weil du kannst endlich mal einen Haken setzen. Ja, ich habe heute 3 gute Taten gemacht. Aber wir tun ja nicht gute Taten um der gute Taten willen. Sag mal Amen dazu. Sondern wir tun gute Taten, weil wir Menschen mit der Liebe Gottes lieben wollen. Und weil wir den Herrn ehren wollen. Wir wollen am besten verschwinden, also nicht sichtbar werden. Das ist die Natur des hingegebenen Christen. Und deswegen liebt es der Heilige Geist, uns von der Religiosität uns in die echte geistliche Lebensweise zu führen. Denn er weiß, dass wir menschlich blockiert sind mit uns selbst, mit unserem Stolz. Aber er hat so eine Sensibilität, er ist ein Coach und manches Mal lassen auch geistliche Muskelkater grüßen. Ja. Manches Mal wird es ein bisschen schwierig, ja, wenn es gerade in der disziplinarischen Lektion der Vergebung und die andere Wange hinhalten und die Füße den Feinden waschen. Mein Gott, das sind Trainingseinheiten. Das sind Trainingseinheiten. Da macht irgendwie das Herz erstmal später mit. Ne? Aber der Heilige Geist verurteilt uns nicht. Jesus verurteilt uns. Jesus sagt, ihr seid neu, ihr seid unterwegs. Habt nicht die Erwartung, dass mit dem ersten Augenblick eurer Bekehrung ihr zu perfekten Menschen werdet. Ihr braucht Hilfe, ihr braucht Begleitung, ihr braucht Trost, ihr braucht Schutz, ihr braucht Training. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Amen. Das ist wunderbar. Das ist das Wichtigste, ihr Lieben. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Nebensache. Die Taufe, das Erlebnis der Taufe im Heiligen Geist, das Praktizieren der Gaben, das Beten in Zungen, ist nicht die Hauptsache. Und deswegen fange ich somit an. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist mein Leben mit in der Nachfolge Jesu, mit dem Heiligen Geist, den mir der Herr geschenkt hat. Ja? Das ist die Hauptsache. Aber wir wollen nicht das Gegenteil von wertschätzen, geringschätzen oder verachten, was Gott uns noch mehr schenken will. Denn das ist eine Respektlosigkeit gegenüber Gott. Er hat mehr Geschenke, er hat viele Geschenke, er hat vieles, womit er uns glücklich machen möchte. Und wenn wir das verachten, verachten wir auch ihn. Auch wenn es keine Hauptsachen sind, nur Nebensachen. Zum Beispiel wie das Praktizieren der Gaben des Heiligen Geistes. Gut, und dann Parakletos, das letzte, ist, kann man auch übersetzen mit dem Wort Lieferant. Lieferant. Das ist genial. Er ist der Lieferant Gottes. Er kommt und liefert ab in deinem Leben sogar Dinge, die du gar nicht bestellt hast. Ah ja. Und dann sage ich, Herr, wie kann es denn sein? Ja, ich weiß, dass du es brauchst. Okay. Aber er liefert auch Dinge, die du bestellst. Im Gebet. Er bittest, oh Herr, ich brauche Geduld, aber sofort. Ne? Aber das kennt ihr schon. Ja. Und er kommt, weil er offenbart auch die Natur Jesu und das Herz Jesu, vergessen wir nicht. Galater 5, für Bibelkenner. Das ist wichtiger als die Gaben des Heiligen Geistes. Und zwar die Frucht des Geistes. Das andere, was nicht so wichtig ist, brauchen wir, um ab und zu mal beschenkt zu sein. Von der übernatürlichen Kraft Gottes, weil die Gaben des Heiligen Geistes, sie bringen die übernatürliche Dimension in unserer Nachfolge. Wow, wenn Menschen geheilt werden und wenn du prophezeist und ey, ist fantastisch. Und wenn du dann auch dann nicht mehr weißt, was du zu beten hast und darfst beten in einer Gebetssprache, die der Herr dir gibt und du hörst dich beten in einer fremden Sprache, die du noch nie gelernt hast. Da kannst du mir nicht sagen, dass du einfach so cool daneben bleibst. Jetzt sind es bei mir fast, wie viel sind es denn? Es sind 32 Jahre. Und ich bin immer noch, wenn ich mich höre, wenn ich in Zungen bete, sage ich, das kann doch nicht sein. Wie phänomenal das ist. Ich spüre, ja, eine Nebensache, aber wie hungrig ihr seid, spüre ich. Ja? Aber wir bleiben erstmal bei der Hauptsache, okay? Der Heilige Geist, er wird im Neuen Testament in unzählige Stellen als Person beschrieben. Ich will einfach nur so runter zitieren. Der Heilige Geist redet, er überführt, er leitet, er lehrt, er erinnert, er vertritt uns, er beruft, er verteilt Ämter, er bezeugt, er heiligt. Ihr Lieben, Das sind nicht Eigenschaften einer Kraft. Eindeutig einer Person. Ich weiß, dass ich euch in dieser Sache nicht überzeugen brauche. Gerade in der Baptistengemeinde nicht. Die glauben, dass der Heilige Geist eine Person ist. Aber ich frage mich, wann hast du das letzte Mal mit dem Heiligen Geist gesprochen? Achte mal, wenn ich diesen Satz sage, über 30 Jahre lehre ich diese Lehre, habe ich mindestens einen Treffer. Überdenke mal deine Gebetsart. Wen sprichst du an, wenn du betest? Du sprichst den Vater an und du sprichst Jesus an. Aber sei mal ehrlich, hast du mal bewusst über eine längere Zeit den Heiligen Geist angesprochen? Oh, und jetzt kommen wir, aber Moment, ist das biblisch? Kann man das machen? Wir sollen doch zum Vater beten im Namen Jesus. Geist Gottes, ich danke dir, dass du diesen Tag vorbereitet hast, um mit mir durch diesen Tag zu gehen. Du bist der mir Herbeigerufene. Du bist mein Helfer. Nur du kannst mir die Kraft geben, das Bekenntnis an Jesus festzuhalten. Nur du kannst mir meinen Charakter verändern, sodass Jesus, der Herr, sichtbar wird durch mein Leben. Merkt ihr? Ich rede zum Heiligen Geist. Als ich hierher gefahren bin, Heiliger Geist im Auto, und der Weg endete nie, immer, ist egal. Heiliger Geist, ich werde die gleiche Lehre, wie ich das schon in Hunderten von Kirchen, aber nur du kannst es jetzt lebendig machen. Und ich bitte dich, wirke du in den Menschen, dass sie eine Beziehung mit dir anfangen. So, reden mit dem Heiligen Geist. Deswegen sage ich das. Er ist eine Person. Übrigens, er kann betrübt werden. Er ist traurig gemacht werden. Er kann gelästert werden. Und man kann ihm auch widerstreben. Der Heilige Geist kann traurig werden? Moment, was ist das? Ja. Wisst ihr, dass unser Gott ein Gott voller Emotionen ist? Und ich habe vorhin schnell, gnädigerweise wurde mir ein Kaffee gekocht. Vielen Dank an die zwei Schwestern. Und ich habe schnell einen Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen da drinnen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe gedacht, Moment, das kannst du doch nicht machen. Jetzt musst du hier zu deinen Geschwistern und den Herrn loben. Ne? Aber das ist so unser typisches menschliches Ding. Ich brauchte das, weil sonst hätte ich so zu euch gesprochen heute. Ich brauchte das. Dann habe ich für eine Viertelstunde einen LKW vor mir gehabt. Mein Gott, ich habe den LKW-Fahrer gesegnet, aber ich wollte ihn beseitigen. Konnte nicht überholen, ist egal. Ich bleibe an Thema. Und ich war da drinnen und ich habe Emotionen gespürt. In euren Singen, in eurer Mitte. Ihr seid nicht so diese ruhigen, stillen, in sich gekehrten, sondern ihr habt eine kommen Sie nicht, ich probiere die, okay? Gott segne euch damit. Und lass es mehr werden. Emotionen sind erlaubt in der Kirche. Es ist erlaubt zu singen, zu klatschen, zu hüpfen, zu tanzen, zu dem Prediger ab und zu mal Amen zu sagen, ja? Amen. Es ist erlaubt zu sagen, jawohl, es stimmt. Irgendwie begegnen, auch emotionale Bewegung. Ja? Gott ist ein Gott der Emotionen. Und der Heilige Geist ist auch der Geist, der auch hier das aktiviert. Ja. Er hat Freude, er hat Traurigkeit, er weint, er frohlockt. Auch Jesus hat es getan. Und deswegen lebt die Person des Heiligen, mit der Person des Heiligen Geistes und lebt seine Eigenschaften aus. Das ist das Wichtigste. Er erinnert uns an dem, was Jesus gesagt hat. Er macht die Bibellese lebendig. Wenn du die Bibel liest, kannst du so trocken werden. Aber wenn du nur kurz dem Heiligen Geist bittest, dir jetzt Offenbarung und Lebendigkeit zu geben in dem, was du liest, dann wirst du eine ganz persönliche Erfahrung machen. Wie das Wort Gottes plötzlich zu dir redet, abgesehen von der Predigt. Wenn du merkst, wie der Glaube gestärkt wird, wie der Geist Gottes dir Mut schenkt, Lust gibt am Herrn, Lust, habe deine Lust am Herrn, aber wie? Das ist doch nicht menschlich zu vergleichen. Nein, es ist was anderes. Die kann nur der Geist Gottes schenken. Nur wir müssen auch ein Missverständnis hier beseitigen. Und das ist auch damit der Frage der Taufe im Heiligen Geist. Erwarte nicht, dass Gott dir Gewalt antut. Das ist ein Missverständnis. Manche Christen sagen, wenn Gott will, dann wird er es mir schon. Die Frage ist nicht, wenn Gott will. Die Frage ist, ob du willst. Amen. Guck mal, das ist ein italienisches Zeichen. Ja, meine Mutter, also in meiner Kindheit, da habe ich das Bild meiner Mutter immer so, ja, weil sie hat mich gerufen und sie wartete, dass ich antworte. Es ist nicht die Frage, ob Gott will. Die Frage ist, ob du willst. Willst du Lust am Herrn haben? Ich sage ja nicht, dass du sie hast. Weil dann sagst du, wenn du sie nicht hast, ehrlich, ich habe sie nicht. Aber die Frage ist, willst du sie? Wenn du sie willst, dann verhältst du dich als jemand, der will. Und so ist es mit allem. Wir sprechen über die Taufe im Heiligen Geist. Und wir sprechen über die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist das Gleiche gilt. Willst du es? Willst du in Sprachen beten? Willst du prophezeien? Willst du mit den Kranken beten, dass sie geheilt werden? Ja, aber wenn Gott will, dann macht er das. Nee. Willst du? Also in meiner Bibel steht immer noch, geh hin. Steht immer noch, also es hat sich auch noch nicht mit der neuen digitalen Welt verändert. In meiner Bibel steht immer noch, kommt her zu mir. Nirgendwo steht, Engel werden kommen, dich schnappen und dich irgendwo hinbringen. Steht immer noch, kommt her zu mir. Mach dein Herz auf. Verstocke nicht dein Herz, wenn du heute meine Stimme hörst. Suchet mich, so werdet ihr mich finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und was ist das Dritte, habe ich vergessen. Bittet. Gut, dass wir ältere Brüder haben. Bittet. So wird euch gegeben. Darum geht's. Mit allen Fragen oder mit allen Angeboten Gottes. Willst du errettet werden? Jetzt sind wir heute unter uns, aber wenn wir Menschen in unsere Kirchen haben, die nicht mehr wissen, was die Erlösung ist, die Erlösung wird erklärt, und zwar sich selbst zu verleugnen und ein neues Leben zu beginnen, ja, das Jahr oder ab Null zu beginnen, und man muss sich dafür entscheiden, ja, willst du es oder willst du es nicht? Ja. So ist es. Und deswegen bleibt es in unserer Hand. Ich sage dir aber eine Sache. Und zwar mit 100%iger Sicherheit. Gott will. Er will. Das ist keine Frage. Gut, okay. Wollen wir weitergehen? Keine Kaffeepause? Ist noch zu früh, gell? Ich meine, ich will hier niemanden überfordern. Okay, dann gehen wir weiter. Der Heilige Geist als Person haben wir kurz durchstriffen. Jetzt der Heilige Geist nicht als Kraft, sondern als Kraftspender. Als Kraftspender. Als jemand oder in ihm ist die Quelle, Kraft zu schenken. Natürlich Kraft in welchen, in allen Bereichen, für unser Leben, für unser Alltag, für unsere Family, für unsere Herausforderungen, für unsere Verantwortung, für unseren Dienst, für unsere Nachfolge, für die Beziehung. Kraft. Es ist interessant, ein bisschen das Wort so Kraft zu definieren. Es gibt eine altgriechische Definition von Kraft und eine hebräische Definition. Also wenn wir in der Bibel lesen, wie sie übersetzt wurden, so finden wir den Kontext diese Bezeichnung. Zum Beispiel in der altgriechischen Sprache ist das Wort Kraft mit Pneuma wiederzugeben. Pneuma. Und Pneuma spricht von Dynamik, von Energie. Und was ist jetzt das Besondere an dieser Bezeichnung? Ihr werdet Pneuma empfangen, ihr werdet Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Was ist an diesem Wort besonders? Und zwar Dynamis ist eine fließende Kraft. Eine fließende Kraft. Es spricht für Krafterzeuger. Und jetzt kommt's. Da ist das große Bild der Bewegung. Bewegung oder die Bedeutung von Bewegung. Ihr Lieben, der Heilige Geist, soll der Heilige Geist, darf er wirken hier in dieser Kirche, sagt mal, ja? Der Heilige Geist bringt Bewegung. Er kann nicht anders. Und wo Leben ist, da ist Bewegung auch. Wenn das vielleicht mit dem bloßen Auge nicht so sichtbar ist, aber selbst die Brut, wenn eine Henne brütet, durch die Wärme entsteht Energie und entsteht Bewegung. Eine Eizelle, die sich mit einem Samen, mit Samen sich verbindet, bei der Zeugung von Menschen, da entsteht Bewegung. Leben ist Bewegung. Bewegung heißt, da kommt Wachstum, da bleibt nichts erstarrt, sondern das Wort, was wir kennen, es ist lebendig, lebendig. Meine Nachfolge ist lebendig, der Gottesdienst ist lebendig, der Prediger ist lebendig, auch wenn er nicht mehr ausgeschlafen hat, das sei ihm verziehen, aber lebendig. Und das ist der Punkt. Der Heilige Geist, wenn er wirkt, bringt er eine heilige Unruhe. Ein Christ begnügt sich nicht mit dem Status quo. Eine Kirche, so wie ihr sie seid, ihr begnügt euch nicht, dass noch Plätze leer stehen. Ihr seid erfüllt von diesem Drang, Menschen sollen erreicht werden. Wenn das nicht ist, dann hat der Heilige Geist irgendwo limitiert. Und was kann den Heiligen Geist limitieren? Mein Unwillen, das limitiert ihn. Wenn ich nicht will, er tut keine Gewalt anwenden. Macht er nicht. Er bleibt da, bis wir ihn einladen und das tun kann. Okay. Was sagt ihr denn da stehen? Ich habe euch mit Wasser getauft, aber... Nee, wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da. Da bist du zu schnell, mein Bruder. Wir sind noch nicht da. Okay. Dann kommt dieser ganze Aspekt, und übrigens Überschwang, Kühnheit, Freude, Mitreißen, das spricht von Bewegung, oder nicht? Seid ihr begeistert? Hätte uns fast erschlagen, unser Pastor hier. Seid ihr begeistert? Ja, auch diese, die emotionale Seite, ist ein Wirken des Geistes. Der Heilige Geist ist nicht der, der uns immer sanft umhüllt. Manchmal ja. Sondern er ist eigentlich der, der uns dynamisieren will. Begeistert zu sein, überzeugt zu sein, dass wir hier das Vorrecht haben, Jesus nachzufolgen, um Jesus den Menschen nahezubringen. Dann das Wort Ruach. Ruach ist die hebräische Form von Geist, das heißt atmend, Hauch. Das spricht vom Leben. Der Heilige Geist bringt Leben. Übrigens, in den Namen Gottes steht das Wort Ruach drin. Als Gott sich, hast du es gewusst? Kennst du das? Von wem? Von mir, okay. Aber ich habe es auch von jemand anders gelernt. Aber das ist so, also die Rabbiner, die Juden sind die besten Theologen im Alten Testament. Und das Wort Yahweh, da ist das Ruach, der Hauch Gottes in diesem Wort Yahweh. Ja. Und der Jude spricht eigentlich das Wort Yahweh fast nie aus. Es gibt ja ein Ersatzwort, wie Elohim, Adonai, El Shaddai, El Olam, El Jaira, El Shalom, Yahweh Shalom. Aber Yahweh ist sehr, sehr heilig. Aber wie Yahweh geschrieben ist, und wenn man das ausspricht, heißt es, ja, sehr sanft. Ja, und wisst ihr jetzt, was das Besondere an dieser Sache ist? Das ist der Sound unserer Atmung. Das ist der Sanft unserer Atmung. Und mit jedem Atemzug eines Menschen wird der Name Gottes ausgerufen. Atme ein. Wenn man es genau hinhört, wie fantastisch das ist. Selbst Menschen, die sagen, Gott gibt es nicht, sprechen seinen Namen aus. Weil das ist im Menschen gegeben. Er formt den Mensch mit Schlamm, mit Staub, und dann heißt es, und er hauchte ihn an. Und er wurde zu einer lebendigen Seele. Und das hat in dem Atmungsapparat der Menschen. Jedes Mal, dass sie atmen, wird der Name Gottes ausgesprochen. Ist fantastisch, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Ist fantastisch. Und das ist dieses Ruach. Das bringt Leben, ihr Lieben. Und deswegen, ihr Lieben, ein neues Leben geschieht nur durch den Heiligen Geist. Er schenkt dieses Leben, ein neues Leben. Es ist die Erfahrung der sogenannten Wiedergeburt. Jesus sagt dem Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Himmelreich nicht verstehen. Und wenn du es nicht verstehen kannst, kannst du auch nicht hineinkommen. Du kannst es nicht. Von Neuem geboren ist eine geistliche Wiedergeburt. Nicht eine körperliche. Ein Wiedergeboren werden von innen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Wir lesen im Johannes 3, wer aus Wasser und Geist geboren ist. Kennt ihr diese Bibelstelle? Und wir doktern darum, Wasser, was ist das? Das Wort Gottes, es ist das Fruchtwasser, was ist denn das für ein Wasser? Wasser und Geist, das heißt, das Wasser beschreibt den Heiligen Geist. Das ist ein Symbol des Geistes. So wie Johannes der Täufer sagte, er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Geist und Feuer ist das gleiche Bild. Nur, da wird die Person und da wird das Symbol genannt. Durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Und das kann niemand erzeugen. Das kann nur der Heilige Geist schenken. Und wir empfangen den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Können wir mal Römer lesen? Römer 8, Vers 14 bis 16. Haben wir es da? Römer 8, vielleicht findest du es irgendwo, 14 bis 16. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, was? Empfangen. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Ihr habt den Geist empfangen. Wir haben den Geist empfangen. Wann haben wir den Geist empfangen? Wenn wir in Zungen beten? Nein! Wir haben den Heiligen Geist empfangen in dem Augenblick, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus, zu seinem Tod am Kreuz, stellvertretend, wo wir gesagt haben, ja, hier bin ich Herr. Ich kapituliere. Mein Leben soll ab heute von null anfangen. Da empfangen wir den Heiligen Geist. In uns. Ich werde am Sonntag das erste Mal, Andi, in meinem Dienstleben, werde ich am Sonntag zum allerersten Mal nicht mehr über das Feuer predigen, sondern über das lebendige Wasser. Also, wie kann das denn sein? Aber ich mache es. Ich mache es einfach. Denn ich habe entdeckt, dass Jesus, wenn er über den Heiligen Geist spricht, spricht er mehr über das Bild des Wassers. Aus dessen Leibe werden Ströme fließen, lebendigen Wassers. Und wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Aber wer von dem Wasser trinkt, weiß ich, oh, ich bin ganz heiß auf Sonntag. Ich bin ganz heiß auf Sonntag. Das allererste Mal, ja, als Pfingstprediger, predige ich nicht über das Feuer. Möge mir das der Herr verzeihen. Aber ist okay. Dieses Wasser kommt in uns. Das ist der Geist Gottes, den wir empfangen. Und es wird in uns eine Quelle, die bis zum ewigen Leben quillt. Bis zum ewigen Leben. Das deckt sich mit den Worten, der Beistand wird bei euch sein, bis in Ewigkeit. Und das ist wichtig. Und deswegen, weil das die Wahrheit ist, über den Heiligen Geist in uns. Und deswegen, wenn man fragt, hast du den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr ihn empfangen? Früher, die Pfingstler haben einen Fehler gemacht. Sie haben das so gemeint, sie haben gemeint, wenn du nicht in Zungen betest, hast du keinen Geist empfangen. Stimmt's, Bruder? Genau, das weißt du noch. Aber das war der theologische Mistake. Was ist ein Mistake? Ein Fehler. Fehler, ja. Jetzt, heute haben wir Erkenntnis, dass das Empfangen des Heiligen Geistes etwas anderes ist als Empfangen der Erfüllung im Heiligen Geist, der Ausrüstung des Heiligen Geistes und der Gaben des Heiligen Geistes. Was alles unter Taufe im Heiligen Geist zu beschreiben, wiederzufinden. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Erfahrung, die man unterscheiden muss von der Erfahrung der Erlösung und von der Wiedergeburt im Geist, die durch das Empfangen des Heiligen Geistes geschieht. Und deswegen heißt es hier, ihr seid Kinder Gottes, weil ihr habt diesen Geist empfangen. Punkt. Und das lassen wir uns nicht rauben. Amen. Wenn der, wie heißt der? Der Widersacher, genau. Wenn der kommt und behauptet was anderes, ja, Bruder Reinhard Bonke, kennt ihr ihn? Der hat gesagt, wenn der Teufel kommt und dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Das ist gut, gell? Mir gefällt es auch. Er hat keine gute Zukunft, der Teufel. Lass es dir nicht rauben, du bist ein Kind Gottes. Deswegen dürfen keine Verdammnisgedanken in dir sein. Du musst dir sicher sein von deiner Gotteskindschaft. Und wenn du dir sicher bist von deiner Gotteskindschaft, hast du auch die sogenannte, ein sehr alter Begriff, Heilsgewissheit. Wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du nicht sagen, ja, ob ich erlöst bin, keine Ahnung. Das gibt es nicht. Aber was bringt uns denn zu zweifeln? Weil wir noch mit unserer Schwachheit konfrontiert werden. Weil wir noch auch als Christen sündigen und Schuld auf uns ziehen. Und dann bekommen wir den Virus des schlechten Gewissens. Und durch das schlechte Gewissen, was machen wir? Statt zu Jesus zu rennen, der uns gesagt hat, ich vergebe dir immer wieder, aus schlechtem Gewissen, rennen wir nicht zu Jesus, sondern wir rennen zu anderen angeblichen Durststiller, von dessen Katalog sehr lang ist. Und versuchen da unsere Erfüllung zu finden. Und das macht uns wirklich krank. Ich sage hier den Geschwistern dieser Kirche, egal, auch als Christ, was für eine Schuld du dir unterwegs hineinholst, renne immer zu Jesus. Und Jesus ist immer da und vergibt dir. Es ist seine Gnade, die uns zur Umkehr führt. Auch wenn wir schon unterwegs sind. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben. Und lass es dir nicht wegnehmen. Okay. Sagt ihr Amen dazu? Dankeschön. Gut, machen wir jetzt die Pause. Noch 10 Minuten? Noch 10 Minuten noch. Du bist aber ein strenger Pastor. Naja, wir sollen ja vergeben, ne? Das ist auch so eine Disziplin. Die Taufe im Heiligen Geist. Okay, Bruderherz, jetzt kannst du diese 3 Bibelstellen, von denen ich vorhin gesagt habe, noch nicht. Jetzt kannst du die Zeit. Die verheißene Kraft, so ist es. Also, jetzt kommen wir zur Nebensache. Sag mit mir Nebensache. Jetzt kommen wir zur Nebensache, okay? So. Die verheißene Kraft. Interessant war die Geschichte von einer armen Mutter, dessen Sohn im Ausland war. Entschuldigung. Und der Mutter sehr oft angeschrieben hat, aber diese arme Mutter lebte armselig. Sie hatte nichts. Man hat versucht, ihr zu helfen. Der Pastor eines Tages besucht sie. Und sie ist so begeistert von ihrem Sohn. Sie ist so begeistert von ihrem Sohn, wie er im Ausland ist. Und irgendwo ist er Professor. Was weiß ich. Und der Pastor sagte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann es sein, dass wir sich, wir müssen uns um die Mutter kümmern, die verkümmert uns hier. Kennst du die Geschichte? Okay. Und es ist echt eine wahre Geschichte. Und der Sohn irgendwo im Ausland, ich sagte, liebe Schwester, wieso kümmert sich das? Ja, mein Sohn, der schickt mir immer Briefe mit Bildern, wunderbare Bilder.
schöne Bilder, ja, bunte Bilder, und der ist überall auf der Welt, der geht rum, und die Bilder sind immer unterschiedlich, aber sie sind so schön.
Sagte der Pastor, sag mal, zeig mir mal kurz diese Bilder. Und dann bringt diese Frau ihre Bilder, und das waren Geldscheine. Die hatte so einen Stapel Bilder.
Wir reden ja von der Nebensache.
Aber das ist ein Beispiel dafür, wie schade es ist, wenn Christen den Wert auch an manchen Nebensachen nicht erkennen. Und das Thema Taufe im Heiligen Geist und Gaben des Heiligen Geistes in der Kirchengeschichte, da hat es auch solche Phänomene gegeben, wo man die zur Seite gelegt hat, wo man nicht erkannt hat, aber mit was will Gott seine Gemeinde beschenken, außer mit der Erlösung. So wie diese armselige Frau, die begeistert war von ihrem Jungen und nicht wusste, dass der Junge ihr ein Reichtum gegeben hat. Und sie meinte, das wären Bilder, schöne Bilder. Krass. Und das ist die konfessionelle Streit und die konfessionelle Diskussion unter den christlichen Konfessionen. Sind die Gaben des Geistes wichtig? Die haben einen enormen Wert. Und deswegen hat Jesus es nicht versäumt. In Markus 1,8 wird erstmal der erste Hinweis gegeben. Johannes der Täufer, das war der Cousin von Jesus. Der hat gesagt, ich habe euch hier, da ist der Becken, ich werde euch mit Wasser taufen. Und das machen wir immer wieder, und ich hoffe, dass ihr auch bald die nächste Taufe habt. Am 5. Juli, Juni, siehst du, ich bin ja ein Prophet, ne? Alles klar. Das ist doch gut. Ich habe es nicht in der Webseite gelesen, das steht noch nicht drin, gell? Genau, okay. Also. Aber der nach mir kommt, oder der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und jetzt haben wir hier zum ersten Mal diese Begrifflichkeit. Taufen im Heiligen Geist. Das hat Johannes der Täufer erfunden, nicht wir. Nicht die Pfingstler. Sondern der Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus. Er wird euch mit, also es gibt das die Bekenntnistaufe, und dann gibt es eine Taufe, und Taufen, was heißt Baptizo, das heißt untertauchen, ja, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das kann nicht im Heiligen Geist sein, denn der Heilige Geist kommt in uns, aber in seiner Fülle, in dem, was er bringt, hineingetaucht zu sein. In seinem Feuer. Nun, das sind natürlich alte Bilder. Wenn Johannes der Täufer heute leben würde, dann würde er das anders sagen. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Ja? Aber in der digitalen Sprache. Das ist jetzt mal das Bild, was wir haben von einem alten Buch, aber mit frischen Inhalten. Amen. Und mit aktuellen Inhalten. Jesus sagt, kurz vor seiner Himmelfahrt, und übrigens, wenn du heute wüsstest, das wäre der letzte Tag, wo du leben würdest. Was würdest du noch als letztes sagen? Deinen Lieben, deinen Liebsten, deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, du würdest doch etwas sagen, was dir sehr am liegt. Und Jesus hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Und Jesus hat auch in dem Kontext gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Aber jetzt sagt er, aber Leute, bevor ihr hingeht, bleibt erstmal. Steht es dort? Moment, sollen wir jetzt hingehen? Moment, du sollst hingehen, aber erst brauchst du eine bestimmte Software,
Du brauchst eine bestimmte Ausrüstung und du solltest nicht gehen ohne diese Ausrüstung. Das sehe ich alles in diesem Vers. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan, das Wort angetan heißt begleitet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also hier reden wir nicht von der Person des Heiligen Geistes in uns. Übrigens, wann haben die Jünger den Heiligen Geist in sich empfangen? Weißt du das? Wann? Nein. Richtig. Richtig. Nach der Auferstehung Jesu, er hat sich gezeigt, kam zu den Angsthasen und dann zeigt er sich und dann macht er, er haucht und sagt, empfang Heiligen Geist. Und das war der Moment, wo sie die Gotteskindschaft empfangen haben, wo sie die Wiedergeburt empfangen haben. Davor waren sie nur Mitläufer. Dann wurde der andere zum Verräter, der andere wurde zum Verleugner und so weiter. Okay? Aber davor waren sie, dann sind sie abgehauen und dann blieb nur Johannes. Davor haben sie diese Kraft oder dieses neue Leben in sich nicht gehabt, aber dann kam es. Und sie mussten aber trotzdem noch warten. Merkst du das, Bruder? Das muss eine andere Erfahrung sein. Bis ihr angetan werdet, ausgerüstet werdet. Und das ist es. Ist es eine Nebensache? Ja, aber eine wichtige Nebensache. Amen. Du bist der Einzige, der das gesagt hat, aber du sprichst ja stellvertretend für deine ganze Kirche. Ist okay. Wirklich? Das habe ich einmal erlebt. Das habe ich einmal erlebt, Bruder. Weißt du, wo in Oldenburg in Holstein, in der Baptistengemeinde dort. Da ist mein Bruder da. In der Baptistengemeinde, da habe ich angefangen zu predigen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Der Herr wird uns heute reichlich segnen. Amen, habe ich gesagt. Und da ist ein Bruder aufgestanden und ist gegangen. Da habe ich gesagt, Bruder, wo gehst du hin? Du hast Amen gesagt. Ich sage, Gott, es sind zur Hände. Das war ein Lacher, ich sag's euch. Selbst Baptisten haben gelacht, so wie ihr. Mein Gott. So, und dann Apostelgeschichte 1,8. Richtig, Bruder, erkannt, das habe ich vorhin zitiert, deswegen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über, merkt ihr, über? Über, auf euch. Hier ist nicht die Rede von innen. Eine Ausrüstung ist hier gemeint. Über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und jetzt macht das Wort Zeuge, wenn man es im Griechisch nochmal wiedergibt, vom Kontext da, wird uns ein bisschen Freude vergehen, denn da steht Martyria. Da kommt das Wort Martyrius her. Und Martyria, das heißt, Leute, wir werden eine Fähigkeit haben, die wir nicht produzieren können, sogar mit Leid und mit der Bereitschaft zu leiden, das Bekenntnis des Evangeliums festzuhalten. Ihr Lieben, in der Kirchengeschichte und im Studium der Reformation im Zusammenhang mit dem Täufertum, ich hoffe, ihr kennt euch da aus. Die Täufer, weil sie das erkannten, das Bekenntnis der Taufe im Wasser, nicht im Heiligen Geist, im Wasser, wie sie das festgehalten haben, sich auch von Luther erstmal distanziert haben und wie auch Verfolgung über diese Menschen kam, weil sie waren der Überzeugung, die Taufe und der persönliche Glaube gehört zusammen. Und sie waren bereit, auch als Märtyrer zu sterben. Das ist die jüngste Geschichte. Heutzutage sterben auch Menschen, Gläubige wegen ihrem Glauben an Jesus. Und sagt mir nicht, dass es einfach ist. Das kann nur übernatürlich sein.
Und die Tausenden von Christen in Rom, die nachts durch ihren verbrannten Körper die ganze Stadt beleuchteten. Tausenden von Kreuzen. Und was ist mit den Christen in der Arena, in den Klauen der Löwen? Das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich. Und wir sagen, ich könnte das jetzt nicht. Wenn jetzt irgendjemand kommen würde, ich würde vielleicht Jesus verleugnen, weil ich Angst habe vom Sterben. Und das ist ein ganz normaler Gedanke. Aber ich sage dir, wenn es darauf ankommt, kann es sein, dass du die Freiheit hast und die Fähigkeit hast zu sagen, ich halte fest an meinem Glauben. Aber auch der Verleugner hat die Hoffnung, wie Petrus. Machen wir uns das nicht schwieriger, als es ist. Eigentlich ist es nicht schwierig, es ist nur Gnade. Sag mal Amen dazu. Es ist nur Gnade. Und bevor wir zur Pause gehen, ich habe euch sehr schnell lieb gewonnen, ihr Lieben, ihr seid so süß, echt klasse. Bevor wir, dass wir nochmal das unterstreichen, ihr werdet Kraft empfangen. Und nach der Pause werden wir uns dann ganz konkret Apostelgeschichte 2 anschauen, was ist da passiert, die Phänomene des Pfingstfestes vom Jahre 30 nach Christus und was ist übrig geblieben bis zum heutigen Tag. Vielen Dank, eine angenehme Pause.